Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte A.T. Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Hi und willkommen zurück zum Knochenjob-Podcast auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Mein Name ist Dennis Jacobs, ich bin Osteopath aus Leidenschaft und mir gegenüber in einem sonnigen Stade sitzt die über 1,80 Meter große, fleischgewordene Osteopathie-Sachverständigkeit Klaas Stechmann. Willkommen, Klaas.
Klaas Stechmann beim Knochenjibob-Podcast. Ich bin beinahe 1,90, Dennis. Da muss ich drauf bestehen. Knapp 1,90, nicht ganz, aber knapp.
Wenn du dir die Locken hochgehst, vielleicht ein bisschen, darauf können wir uns einigen.
Ja.
Lieber Klaas, ich falle direkt mit einem Thema ins Haus, wo ich mich schon fast 14 Tage nach unserer letzten Aufnahme diebisch drüber gefreut habe. Ich nenne es mal das Großzehn-Gate, was wir jetzt über mehrere Folgen schon hinter uns gebracht haben. Und zwar hatten wir vor 2 Wochen, habe ich mit meiner Joystick-Therapie angegeben, dass ich Großzehenprobleme geheilt habe und gesagt, es ist ein Kugelgelenk. Und in der letzten Folge hast du gesagt, es ist ein Scharniergelenk. Und ich dachte so, what the heck, das kann doch nicht sein. Und habe nochmal nachgeschaut. Und ich weiß nicht, was für Hobbitfüße du in deinem Auenland Stade so behandelst, aber in der Freien und Hansestadt Hamburg ist das Großzehengrundgelenk ja sowas von ein Kugelgelenk und demnach auch 1:1 in der Joystick-Therapie unterzubringen. Scharniergelenk,
muss ich fragen.
Scharniergelenk, wie, wo du drauf gegangen bist, ist das Interphalangealgelenk. Und gegebenenfalls gab es da ein kommunikatives Problem. Also das Gelenk, was ich meine, ist natürlich das Großzehengrundgelenk.
Das war mir klar.
Das war dir klar, okay. Das ist
natürlich.
Das ist hier in meiner hamburgischen Stadt ein Kugelgelenk,
mein Lieber. Okay.
Oder vielleicht können wir uns über ein Eigelenk unterhalten.
Eigelenk, okay. Ja, jetzt ist die Frage, wo du von Großzehen, Grundgelenke, Gate sprichst und Verschwörungstheorien verbreitest. Was sind deine Quellen? Hast du solide Quellen?
Ich habe solide, ich glaube, mein Team Atlas und Dr. Google hatten mir da nochmal schnell auf die Sprünge geholfen.
Okay.
Genau, das wollte ich nochmal zum Besten geben. Vielleicht lodert dieses Thema noch weiter offen und wir können da noch ein bisschen
schauen. Ich glaube auch, ja.
Ja, aber in Stade scheinen die Füße vielleicht ein bisschen anders zu funktionieren als hier.
Ja, auf jeden Fall. Die Evolution ist nicht ganz über die Elbe rübergesprungen, so anscheinend.
Klaas, schön, dass du da bist. Ich wollte noch mal eben kurz fragen, hast du Sonnenblumenöl bei dir zu Hause aktuell oder wie sieht es an dieser Front aus?
Ja.
Wenn ich einen von unseren HörerInnen erwische mal im Supermarkt, die mehr als eine Flasche Sonnenblumenöl im Einkaufskorb hat, dann werden die sofort entfolgt bei unseren Social-Media-Accounts oder dergleichen. Das geht mir so auf den Keks. Du brauchst Öl für allen Crap und die Leute kaufen diese Scheiße einfach weg, obwohl genug für alle da ist. Das geht mir hart auf den Zeiger. Das wollte ich nochmal kurz loswerden.
Als Selbstständiger besorgt dir eine Karte für Großkunden, Metro oder Kaufhof oder wie die Laden heißen und guck danach.
Okay, ja, dann kriege ich so einen 10-Liter-Kanister wahrscheinlich.
Ja, genau, ja. Wir hatten so viel zu Hause, dass wir letztens sogar Fish and Chips frittiert haben.
Das ist ja blanker Hohn in diesen Zeiten aktuell.
Ja, schon, ja. Ich kam mir auch ein bisschen schuldig vor.
Okay, Klaas, heute gehen wir mal auf ein Themengebiet und ein Themenfeld, was wir in unserer neuen folgigen Podcast-Reihe noch nicht so intensiv besprochen haben. Und zwar geht es heute um die dritte Säule der Osteopathie, die Viszera. Viszera zu Deutsch Organsystem, alles Mögliche, was mit Blutkreislauf, Lymphe, der Zusammenstellung der Organe, dem Spiel der Organe untereinander in sich zu tun hat, beruht auf einem französischen Gangster-Rapper namens
Jean-Pierre Barral.
Okay, Jacobs. Hast du dich mit Barral mal ein bisschen auseinandergesetzt? Also ich bin jetzt nicht so deep into Barral.
Nee, ich auch nicht. Ich habe einige von seinen Büchern gelesen oder mal drüber gelesen, habe noch keinen Kurs bei ihnen besucht. Das ist eigentlich eine Sache, die ich nochmal machen wollte, vor allen Dingen, weil der ja auch schon etwas älter ist und man nicht weiß, wie lange der noch lebt. Ich habe auch einige Lehrer quasi schon, bei denen ich was gelernt habe, die schon über die Regenbogenbrücke gegangen sind und in der nächsten Sphäre osteopathisch schweben. Deswegen wollte ich das eigentlich nochmal machen. Aber der ist jetzt ja so Outer Space schon, dass der auch nicht so viele Kurse mehr gibt. Also ich hatte mal geguckt, da wäre der nächste in Kopenhagen gewesen. Und Kopenhagen ist cool, aber da wollte ich jetzt eigentlich auch nicht hin. Nee, nicht so richtig mit beschäftigt. Also was man immer so hört, ist so eine gewisse Kontroverse. Kollegen von mir, die bei ihm waren, sagten, ja, ist ein Arschloch oder so. Oder dass er das, was er macht, nicht lehrt oder das, was er lehrt, gar nicht selber macht. Scheint natürlich aber ein genialer Typ zu sein. Ne? Also auf jeden Fall würde ich jetzt mal sagen, der berühmteste Osteopath, der zurzeit lebt, so aus meiner Sicht. Ne?
Ja, das ist, glaube ich, kann man so eins zu eins sagen. Und sein Werdegang finde ich auch relativ authentisch. Er ist, glaube ich, angefangen als Therapeut, musste irgendwie Kohle verdienen, weil er frisch eine Familie gegründet hat und dachte sich so, wow, 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 jetzt muss ich Gas geben und hatte dann irgendwann diesen Aha-Effekt, als er einen Menschen mit Rückenschmerzen, glaube ich, behandelt hat und der das nächste Mal dann wiederkam und Barral hatte ihn lediglich am Rücken behandelt und der Patient sagte dann, ja, es ist viel besser geworden, aber ehrlicherweise nicht durch ihre Behandlung, sondern ich war, ich weiß nicht, bei XY, der hat im Bauch rumgedrückt, ich glaube gar nicht so unbedingt aus therapeutischen Gründen und der hat...
Aus welchen Gründen sonst?
Ja, das weiß ich ehrlicherweise nicht mehr, da will ich jetzt keinen Quatsch erzählen. Auf jeden Fall sagte der Patient dann wohl, und das hat meine Rückenschmerzen verbessert und dann soll Barral angefangen haben, sich zu überlegen, gibt es da vielleicht ein Match? Und hat dann sich mit der Thematik, welchen Einfluss haben die Organe auf zum Beispiel Schmerzen, den Bewegungsapparat und dergleichen auseinandergesetzt haben und das verfeinert haben. Und somit ist es, glaube ich, auch die jüngste Disziplin nach parietaler und kraniosakraler Therapie. Und tatsächlich, glaube ich, eher etwas europäischer, wenn man so will.
Ja, so kann man das sagen, ja. Also es ist dann bekannt, dass Still auch Techniken im Bauchraum gemacht hat und das wurden einfach anteriore Techniken gemacht, soweit ich weiß, und hat halt aber nicht explizit gesagt, okay, wir behandeln jetzt die Leber oder die rechte Niere oder dieses oder jenes, sondern halt eher so das globale Viszerale in sich.
Stimmt, der hat ja die Kinder von der Diphtherie befreit, indem er die Hand auf den Bauch gelegt hat und gesagt hat, boah, hier gibt's Regionen, die sind kalt, da scheint wenig Blut hinzugehen und hat dann versucht, das aufzuwärmen und zu bewegen, dass die Durchblutung besser geht und das hat einigen Kindern da geholfen, das erinnere ich auch. Aber genau, diese als Säule bekannte viszerale Osteopathie ist jetzt noch relativ frisch. Und ein Riesenfeld. Ja. Und über verschiedene Vorgehensweisen und Zusammenhänge kommen wir mit Sicherheit in späteren Folgen nochmal drauf. Heute haben wir uns eine kleine Spezialgeschichte rausgepickt und die ist dir neulich in der Praxis widerfahren. Klaas, was war da los?
Ich hatte am selben Tag zwei Frauen, die zu mir kommen und gesagt haben, ja, ich habe linken Schulterschmerz, linke Halswirbelsäulenschmerz, eigentlich wirklich ein Klassiker. Das sind so bestimmt ein Viertel meiner Patienten, die halt Schulter-Nacken haben. Und bei der Untersuchung bin ich darauf gekommen, dass ich mir die Organe genauer anschauen sollte und bin letztendlich auch in den rechten Oberbauch gegangen und konnte dann, als ich in die Tiefe palpiert habe, unter dem Leberrand befindet sich ja die Galle, dadurch konnte ich dann den linken Schulterschmerz auslösen. Also Patientin lag auf dem Rücken, ich drücke in den rechten Oberbauch rein, die sagen, boah, das zieht mir jetzt aber hier in die linke Schulter. Die haben dann so angefangen, die linke Schulter zu bewegen, weil sie gemerkt haben, was ist denn da los und so. Und das hatte ich am selben Tag zweimal hintereinander. Und das ist dann immer sowas, wo ich dann aufmerksam werde, okay, da bin ich an einer Sache dran. Und das waren auch zwei Patientinnen, die so ein bisschen in das Galle-Schema passten. Und das Galle-Schema ist, du erinnerst dich vielleicht an deine Vorlesung zur inneren Medizin, die 5 Fs. Female, Fair, Fat, 40, Fertile. Mhm. Also typischerweise sind das Frauen, die eher hellhäutig sind, die übergewichtig sind, die über 40 sind und die sich auch schon fortgepflanzt haben. Das ist ein bisschen das Beuteschema für die Galle, beziehungsweise für ernsthafte Gallenerkrankungen, Gallensteine, Gallenblasenprobleme. Die Patientinnen hatten, soweit ich weiß, keine ernsthaften Gallenprobleme oder die war nicht bekannt, dass sie da Gallensteine hatten oder so. Aber der Schmerz wurde reproduziert in der Schulter durch die Palpation, durch den Druck der Galle. Und die Probleme wurden, habe ich auch dadurch dann behandelt, dass ich in dem Bereich die Galle perkussiert habe, also vibratorische Techniken gemacht habe, die Galle drainiert habe, dass sie besser abfließen kann und auch einfach den ganzen Bereich drumherum gelockert habe. Mhm. Und genau, so bei der einen Patientin war auch noch ganz interessant, dass die, dass es wirklich doll war und die hatte auch wirklich so einen richtigen Klumpen dort, würde ich sagen. Das war, fühlte sich echt nicht normal an, würde ich sagen. Und die war am Tag vorher Blutspenden gewesen. Und sagte auch, dass die Blutspende, die Frau bei der Blutspende gesagt hat, ihr Blut sieht aber auch ein bisschen fettig aus. Das, ich weiß nicht, ob okay. Du bist ja auch dem etwas fettigeren Essen zugetan. Ob du das schon mal hattest, wenn du Blutspenden warst oder irgendwie Blut abgenommen gekriegt hast. Man kann das so wohl tatsächlich sehen, dass das Blut. Ja, ohne Witz. Das habe ich schon von mehreren Leuten, die im Labor arbeiten, gehört, dass das tatsächlich auch ein Sichtbefund ist. Und die sagte dann auch der Patientin, das sieht doch ein bisschen fettig aus. Lassen Sie mal ein Blutbild machen. Und dann am nächsten Tag war sie bei mir und ich habe gesagt, ja, lassen Sie ein Blutbild machen. Okay. Gehen Sie am besten nachher noch. Und dann habe ich nochmal ein Follow-up per E-Mail gemacht und die sagte, okay, keine Galle, Gott sei Dank. Ich habe ja nicht auf der entzündeten Galle rumgedrückt, aber eine Fettleber hat sie. Mhm. Und das ist auch ein ganz interessanter Aspekt, der da auf jeden Fall mit reinspielt, ob es jetzt dann die Galle war, wo ich dran war, oder auch die Leber. Auf jeden Fall war da was los und das hat dann halt auch wiederum gematcht. Mein Befund mit dem Befund aus dem Labor. Mhm.
Ja, das ist eine interessante Sache. Interessant. Nochmal vielleicht für die Leute, die uns zuhören und nicht ganz so medizinaffin sind. Die Gallenblase sitzt im rechten Oberbauch direkt unter der Leber. Die Leber, stelle ich immer wieder fest, vermuten die Leute eigentlich viel tiefer, als sie eigentlich sitzt. Also einen Großteil der Leber können wir gar nicht mit unseren Händen fühlen und sitzt auf dem rechten Rippenbogen unter dem Zwerchfell, kann man sagen. Und nur wenn man tief einatmet und das Zwerchfell, was so kuppelförmig zwischen den untersten Rippen aufgespannt ist, dann nach unten drückt, dann schiebt es die Leber so ein bisschen raus und dann hat man die Möglichkeit, entspannt da an die Leber zu drücken. Und da gibt es verschiedene Untersuchungsmöglichkeiten und Techniken, wie wir uns dieser Leber annähern können. Das wollen wir jetzt hier gar nicht so sehr besprechen, aber dass die Leber für uns Osteopathen eine riesengroße Rolle spielt, das stellen wir jetzt einfach mal so in den Raum. Und spannenderweise ist die Leber selber relativ schmerzunempfindlich. Die Gallenblase grundsätzlich, würde ich sagen, wenn es ihr gut geht, auch relativ unempfindlich. Das, was so empfindlich in diesem Bereich ist, ist meistens die Hülle der Leber, die Glisson-Kapsel. Das ist eine dünne Haut, die sich um Leber und Gallenblase aufspannt und ja, zum Beispiel beim Kampfsport, beim Boxer, wenn er da draufhaut, dafür sorgt, dass die Leute dann regelmäßig einknicken. Und diese Kapsel ist ganz interessant, wird innerviert von dem Nervus phrenicus, der auch für das Zwerchfell verantwortlich ist. Und der hat seinen Ursprung aus der Halswirbelsäule. Und da haben wir schon eine interessante Verbindung. Sprich, wir gehen ja immer von Ketten aus, die zusammenwirken. Wenn es also in der Leber oder in der Galle Probleme gibt, könnte es einen aufsteigenden Informationsimpuls geben, der dann auf Höhe der Halswirbelsäule einmal umgeschaltet wird und von da aus dann zum Beispiel auf den Plexus brachialis überschlagen kann, der aus der Halswirbelsäule kommt und die Arme versorgt. Und dann sind wir schnell im Halswirbelsäulen- und Schulterbereich.
Ja, das geht tatsächlich schnell. Und das ist auch sehr interessant, weil es da sehr viele Studien zu gibt. Also das ist jetzt nicht nur reines osteopathisches Denken, sondern es ist anatomisch verbürgt, die Fasern sind bekannt. Und es ist eine sehr häufige Komplikation nach laparoskopischen OPs. Also wenn man eine Bauchspiegelung bekommt, da wird ganz oft Gas in den Bauchraum reingepumpt, dass da richtig aufgebläht wird, der Bauch, sodass die Chirurgen dann ganz genau gucken können, okay, hier ist jetzt die Galle gelegen, ne, dass man da so rumwühlen kann. Oder auch bei gynäkologischen OPs, wenn in Eierstöcken operiert wird. Und da ist durch sehr viele Studien bekannt, dass so 20-80% dieser operierten Leute hinterher eben genau diesen Schulterschmerz zeigen. Das ist eine typische Nachwirkung von solchen OPs. Also sehr, sehr, sehr häufig. Und das ist dann auch nochmal, also das wird dadurch argumentiert, dass durch den Druck das Zwerchfell nach oben gedrückt wird und gereizt wird und dann eben der Phrenikus in Folge Schulterschmerzen macht.
So sieht es aus, weil das Gas aufsteigt und genau. Mhm. Und nochmal zur Galle selber. Die Galle wird gespeist durch die Leber. Die Leber produziert Gallensekrete, wie die jetzt alle heißen und was die alle so machen. Das müssen wir jetzt vielleicht nicht im Detail besprechen. Aber die Gallenblase speichert diese Verdauungssekrete, die unter anderem dafür zuständig sind, Fette aus dem Essen zu spalten oder dass durch die Salzsäure des Magens saure Essen alkalisch zu neutralisieren sozusagen. Und die Gallenblase dickt quasi diese Säfte ein und immer wenn dann neues Essen vorbeikommt, spuckt sie das Sekret aus. Und das tut sie über einen sogenannten Ductus Choledochus, der von der Gallenblase runterzieht, ich sag mal grob Richtung Bauchnabel und dann in den berühmten 12-Fingerdarm mündet. Da gibt es so ein kleines ringartiges Schließmuskelchen, den Sphincter von Oddi, der dann bei Bedarf locker lässt und sozusagen Rohre freimacht, sodass die Gallenblase ihr Sekret zum Speisebrei schießen kann. Und das ist ein sehr feines und dünnes Konstrukt. Und je nachdem, wie die Konstellation dieser Bahnen aufgebaut ist, kann es dazu Problemen führen. Zum einen, wir hatten jetzt gerade schon, Klaas hatte gesagt, zum Beispiel Übergewicht. Übergewicht sorgt dafür, dass verschiedene Kraftvektoren und Positionen von Gedärmen sich verändern und es könnte dadurch einfach einen mechanischen Reiz auf dieses Kanälchen geben. Es könnte sich ein bisschen verlegen und schon staut sich die Gallenblase, weil es ihr Sekret nicht mehr los wird und wir haben die Tendenz dazu, dass da eine Spannung entsteht oder gegebenenfalls sogar sich Steine entwickeln.
Mhm. Und du hattest das Thema Spucken angesprochen, Gift und Galle spucken. Da gibt es ja auch richtig viele Sprichwörter, die uns im Alltag so begegnen. Und auch Baral hat in seinem Buch der Galle einen bestimmten Persönlichkeitstyp zugeordnet, und zwar den Choleriker. Also jemand, der wirklich vor Wut Gift und Galle spuckt. Und Choleriker kommt ja auch von dem Wort stammgriechisch Kohle. Und bezeichnet halt einfach die Galle. Und da ist halt so, kommt dieser Zusammenhang gut rüber, dass die Leute immer früher davon, von dieser Einheit des Körpers ausgegangen sind und dass dieser Säftelehre, dass halt eben, wenn wir zu viel an Galle haben, dass halt im Körper irgendwas durcheinander geht. Kennst du da noch andere Sprichwörter? So, mit der Leber gibt es ja einiges, Laus über die Leber gelaufen. Gift und Galle spucken.
Man sagte immer, auf dem Fußballplatz sagt man immer, ihr müsst gallig sein. Also
gallig sein, ja. Okay.
Ihr müsst aggressiv sein. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass ja durchaus, wenn du Probleme mit der Galle hast oder wenn du so eine Gallenkolik hast, dann gehst du auch die Wände hoch. Da
ja, wahrscheinlich schon. Hattest du schon welche?
Nee, tatsächlich nicht. In meiner Blutsverwandtschaft gibt es Nierensteine und das wurde mir so ein bisschen in die Wiege gelegt und ich bin mal gespannt, ob wir dann den Podcast noch machen, wenn das zutrifft. Dann machen wir vielleicht mal eine Live-Schalte, weil das muss der unmenschlichste Pain ever sein. Aber
kann man ja Gott sei Dank mit FDM behandeln. Ich kenne Leute, die selber Gallensteine hatten und dann eine Kollegin angerufen haben, sich aber vorher noch irgendwie Morphium oder sowas verpasst haben und dann per hernierten Triggerpunkt in der Flanke die Nierensteine haben wegdrücken lassen.
Ja, alles klar.
Du hast meine Nummer, ruf an, wenn es losgeht.
Ja, alles gut.
Ich habe zwar kein Morphium, aber ich kann dir irgendwelche anderen Sachen geben.
Okay, nochmal zurück zur Galle. Also es gibt verschiedene Mechanismen, die die Gallenblase stressen können. Man sagt auch zum Beispiel, wenn man chronisch zu wenig trinkt, dass dann einfach die Gallenflüssigkeit insgesamt eingedickt wird. Und je dicker und zäher die Flüssigkeit ist, desto mehr härten die kristallinen Strukturen in der Gallenflüssigkeit aus. Und es könnte zu kleinen Kristallen und Steinen kommen, die sich dann zum Beispiel auch in diesen feinen Gallengang mal setzen können, das Ganze verstopfen können, und das gibt dann auch eine Entzündung. Das sind dann alles Sachen, Notfallthemen. Wenn die Galle dann so stark schmerzt, dann geht es meistens auf den Tisch und die Galle wird rausgeholt. Wenn es aber noch nicht so weit ist, dann kommen so Hajos wie wir ins Spiel, und meistens gehen die Leute dann auch mit den Folgebeschwerden wie Schulterschmerzen zu jemandem wie uns. Also ich weiß nicht, hattest du schon mal Patienten, die wegen Oberbauchbeschwerden zu dir gekommen sind, die jetzt sagten...
Auf jeden Fall.
Ja, stimmt.
Meinst du rein wegen Oberbauchbeschwerden? Oder ja.
Aber der Klassiker ist ja eigentlich, dass die Leute mit Schulterschmerzen erstmal zu uns kommen. So, also das ist so das viel häufigere. Manche kommen schon auch mit Oberbauchbeschwerden, hast du recht. Aber ich glaube, wenn du jetzt in Gallenblasen eine Kolik hast, dann denkst du nicht sofort, oh, ich mache mal in einem Monat einen Termin beim Osteopathen oder sowas.
Ja, genau. Ich rufe mal Dennis an.
Das passiert schon. Und wenn die Leute irgendwelchen Stress haben, dass sie mich anrufen und sagen, kannst du mir mal helfen? Hier steht ein Traktor auf meinem Fuß. Ja, das ist eher die Ausnahme, dass in konkreten Schmerzsituationen, die so fundamental sind, dass wir Osteopathen dazu gezogen werden. Meistens sind es so latente Oberbauchschmerzen oder einfach Schulterschmerzen, die behandlungsresistent sind. Ich hatte auch mal eine Patientin, die schon, glaube ich, auf Triptan war, also deutlich höher dosierte Schmerzmittel als Novamin und Ibuprofen und was es da alles so gibt. Und es hat alles nicht geholfen. Und dann waren wir an der Gallenblase und es war auch super empfindlich für sie. Und ich habe da versucht, diesen Gallengang frei zu machen, damit etwaige Spannung oder Stauung oder Flüssigkeitsstau sich gut lösen konnte. Und sie sagte dann eine Woche später, ja, es ist schon deutlich weniger geworden. Und dann haben wir daran weitergearbeitet und haben es hinbekommen. Es ist jetzt auch nicht so, dass wir immer alles retten, was dann mit Schulterschmerzen und Oberbauchproblemen zu uns kommt. Aber es ist schon interessant, wie häufig zumindest eine Beteiligung dieses rechten Oberbauchs mit Lebergalle eine Rolle spielt für die Schulter.
Ja, das stimmt. Wobei ich, wie gesagt, auch immer dazu tendiere, dass in der Osteopathie das ein bisschen überstrapaziert wird, dieser Zusammenhang, dass halt die Galle, die Leber für Beschwerden in der HWS und in der oberen Extremität verantwortlich ist. Aber ich hatte auf jeden Fall mal einen Fall, das war mein erster Fall, wo ich zum ersten Mal erfolgreich Schulterschmerzen über die Galle behandelt habe, wo ich die Patientin damals 5 Behandlungen lang, das war noch zu meinen Physiotherapiezeiten, 5 Behandlungen lang habe ich die Schulter auf links gedreht, aktive Übungen gemacht, behandelt hier, behandelt dort, Wirbelsäule behandelt und nichts, wirklich gar nichts hat sich geändert, hat sie jedes Mal gesagt, gar nichts. Und dann habe ich gedacht, okay, komm, wir hatten dann nämlich, glaube ich, unseren ersten Kurs im Viscera, wo die Galle vorkam, und dann habe ich da nochmal geguckt und dann was weg.
Ja, das habe ich auch okay, gut. Manchmal ein bisschen scary, ja.
Und ja, auf jeden Fall.
Ich weiß gar nicht, ob wir über diese Kette auch mal gesprochen haben. Die erkläre ich häufig Patienten, die mit zum Engpass-Syndrom in der Schulter zu mir kommen, so ein Thoracic Outlet-Syndrom, sowas. Also da gibt es ja verschiedene Engstellen, wo der Plexus brachialis lang muss. Unter anderem, wenn er aus der Halswirbelsäule kommt, unter dem Schlüsselbein und überhalb der ersten Rippe. Und da kann es auch mal zu Engen kommen. Und eine Idee, die ich zumindest habe, ich frage dich einfach mal, ob du die teilst, ist, dass wenn wir Oberbauchspannungen haben, sprich Spannung zum Beispiel auf der Gallenblase und dadurch unterbewusst vielleicht das tiefe Durchatmen in den Bauchraum vermieden wird, weil es eigentlich die Bewegung dann, wenn wir da eine Spannungssituation haben, eher unangenehm ist, dann fangen die Leute an, ihre Atemhilfsmuskeln mit einzusetzen, weil sie brauchen ja noch weiterhin ihren Sauerstoff und atmen somit nicht tief in den Bauch, sondern mehr über den Brustkorb. Und da haben wir zum Beispiel viele Muskeln, die im Hals- und Nackenbereich die erste, zweite, dritte Rippe anheben. Und wenn das die ganze Zeit passiert und diese Muskeln richtig trainiert sind darauf, dann kann es durchaus mal sein, dass die erste Rippe sich nach oben zieht und auch oben bleibt und das dauerhaft einfach den Plexus brachialis irritiert. Also sprich, quasi so eine mechanische Übertragung von dem Oberbauchproblem auf diesen oberen Rippenapparat. Bist du da bei mir oder ist das Banane?
Auf jeden Fall. Das ist ein sehr gutes Beispiel sogar, dass wir auch andere Ketten haben. Wir haben jetzt ja diese Nervenübertragung angesprochen, Galleleber, Phrenicus, HWS. Man kann auch noch die Kette über den Vagusnerv, über den Plexus Hepaticus nach oben ziehen. Interessanterweise ist das auch laut Baral der Grund, warum wir halt auch oft linken Schulterschmerz haben, obwohl die Galle rechts im Bauch sitzt, weil der Vagusnerv da so einen kleinen Twist macht. Aber das ist ein sehr gutes Beispiel von dir, dass wir halt eben auch unterschiedlichste Spannung weitergeleitet bekommen. Ne? Und ich würde sagen, es ist sogar ziemlich häufig, dass halt eben ein falsches Atemmuster besteht und dadurch halt eben dieses Thoracic Outlet entstehen kann. Mhm. Und das ist auch eine gute Möglichkeit, dann mit den Leuten an den Atemmustern zu arbeiten, dass man mit den Bauchübungen übt und zusieht, dass halt die obere Extremität dann da besser beweglich ist und dass man die dann auch noch bearbeiten kann. Und wenn man halt eben nur oben arbeiten würde, dann greift die Therapie oft zu kurz, finde ich.
Mhm. Und eine Kleinigkeit wollte ich noch zum Besten geben, das ist dir bestimmt auch schon mal passiert. Ich habe durchaus schon einige Patienten behandelt, die mir sagten, ich hatte Gallenprobleme, dann ist mir die Galle rausgenommen worden und jetzt habe ich aber immer noch Schmerzen in diesem Bereich, also wie so eine Art Phantomschmerz. Und es gibt ein sogenanntes Post-Cholecystektomie-Syndrom. Und zwar ist das tatsächlich auch schulmedizinisch beschrieben, dass Menschen nach der Entfernung der Gallenblasen immer wieder auch ähnliche Schmerzsymptomatiken haben. Und das wird unter anderem, also da weiß man nicht so ganz genau, wo die Reise dahin geht. Da gibt es medikamentöse Behandlungen gegen, die dann teilweise ein Leben lang eingenommen werden muss. Es gibt aber wohl so die Möglichkeit, dass dieser kleine Sphinkter von Oddi, am Zwölffingerdarm, dass der nach der Operation permanent in einem Spasmus ist und dadurch Schmerzen auslöst. Und das wollte ich nochmal der ganzen Osteopathenschaft mitgeben, falls sie da jetzt nicht im Bilde sind, dass man da vielleicht osteopathisch nochmal versucht, diesen Bereich besonders zu lösen, um vielleicht nochmal postoperative Probleme zu lösen. Darüber hinaus sprechen wir natürlich über Verwachsungen, die dann vielleicht diese Glisson-Kapseln beeinträchtigen oder Mikro-Steine, die irgendwo noch rumwabern, das gibt es auch so. Aber hattest du dieses Phänomen auch schon mal in deiner Praxis?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall auch beim Thema Galle. Ich denke, dass da auch vor allen Dingen das ganze Gewebe drumherum noch gereizt ist, noch verknuddelt ist. Das spielt, glaube ich, da die größte Rolle, weil so dieses schulmedizinische Denken, okay, wir gucken uns ein Organ an, eine Sache, die operieren wir raus und wenn das Ding raus ist, dann ist alles gut. Das kommt halt, greift halt dazu kurz und in der Osteopathie betrachtet man halt eben das ganze drumherum noch und ich kann mir vorstellen, dass das dann auch die Hauptursache ist. Und die Thematik, dass nach einer OP die alten Beschwerden immer noch fortbestehen, das kann man eigentlich auch auf den ganzen Körper anwenden. Das hast du bestimmt auch so bei Leuten mit einer neuen Hüfte gesehen, die eine neue Hüfte bekommen haben und das Gelenk ist jetzt neu und perfekt, aber die alten Beschwerden bestehen fort. Und dann ist es ja auch nicht selten so, dass es halt eben auch myofaszialen Schmerz noch gibt, also dass die Muskeln drumherum, dass die eigentlich einen Teil des Schmerzen ausgelöst haben. Das kannst du, glaube ich, wirklich auf den ganzen Körper beziehen, also an allen möglichen Ecken. Und in einigen Problembereichen gibt es das halt eben auch als Syndrom oder als schulmedizinisch klassifiziertes Krankheitsbild. Mhm. Zum Beispiel auch das Failed Back Surgery Syndrom, wobei das ein bisschen was anderes ist, aber das halt, wenn es bei Rücken-OPs schiefgegangen ist oder nicht richtig gut geworden ist, dass es halt immer noch nachher dieselben Beschwerden gibt, beziehungsweise auch noch bergab geht. So, das ist leider auch nicht so selten auftretendes Syndrom.
Ja. Aber tatsächlich diese ganzen Phantomschmerzen nach Amputationen zum Beispiel oder sowas irgendwie beim...
Ja, ist nochmal was anderes, aber das gibt's auf jeden Fall
beim auch. Beim Diabetiker Unterschenkel ab, Unterschenkelschmerz ist noch da und das sind natürlich andere Mechanismen, da gebe ich dir recht, die passieren dann auf Hirnebene, aber ja, auch ein spannendes Feld, kann man vielleicht nochmal drauf eingehen. Klaas, hast du noch was zu Galle?
Ich bin zufrieden mit der Galle, glaube ich. Es ist so wie immer in diesem Podcast, wir gehen nicht ins allerletzte Detail. Dafür machen wir es live und nachvollziehbar. Ja, sowohl für die gebildeten Hörerinnen und Hörer als auch für die Laien.
Ja, wusstest du, ich weiß nicht, bist du eigentlich Wrestling-Fan? Oder in deiner Pubertät warst du Wrestling-Fan?
Ja, Pubertät, Kindheit, als ich noch nicht gecheckt habe, dass das alles Show ist.
Wie ist das Show? Ich musste heute Morgen nochmal an einen Wrestler denken, der, glaube ich, auch schon gestorben ist und der nannte sich Viscera. Und das war, der Typ war riesengroß und mega fett und es passte perfekt zu seinem Namen. Hinterher hat er sich King Mabel genannt noch und okay. Rest in Peace, man. Das nochmal als Beitrag zur viszeralen Osteopathie. Ich würde vorschlagen, wir machen eine kurze Pause und dann steigen wir gleich mal in eine Top-3-Kategorie ein, die es heute in sich hat.
Die hat es in sich.
Okay, bis gleich.
Bis gleich.
Pause vorbei. Es geht weiter im Knochenjob-Podcast. Ganz kurz wollte ich nochmal in Vorbereitung auf die nächste Episode allen Menschen, die uns zuhören, mitteilen. Die nächste Episode wird unsere 10. Klaas. Wir verlassen die einstelligen Zahlen und wir haben uns überlegt, zur 10. Folge machen wir mal ein bisschen was Besonderes und wollen alle ZuhörerInnen mit ins Boot holen. Das heißt, wenn ihr Fragen an uns habt, wenn ihr wissen wollt, welche Schuhgröße Klaas hat, welche Zahnpflegeprodukte Dennis so nutzt, dann meldet euch gerne bei uns. Entweder könnt ihr uns direkt per Instagram Knochenjob Podcast eine Nachricht oder Frage stellen oder uns einzeln auf Instagram anschreiben. Oder wenn ihr gar kein Instagram habt und doch gerne was loswerden wollt, gibt es eine Mailadresse und zwar ist es klaas@gmail.com. Da könnt ihr uns gerne mal Fragen stellen. Kommt ihr mit einem osteopathischen Fall nicht weiter? Möchtet ihr mal dieses oder jenes Thema besprochen wissen? Braucht ihr Hilfe beim Zubereiten eures Gulaschs? Ich weiß es nicht. Lasst es uns gerne wissen. Und in der nächsten Folge werden wir Bezug darauf nehmen. Ihr könnt uns auch, wie gesagt, einzeln Nachrichten schreiben. Dann stellen wir diese Fragen unserem Gegenüber und versuchen ihn damit dann in der Folge aufs Glatteis zu führen. Mal gucken, wie wir uns dann schlagen. Diesbezüglich.
Keine Quiz mehr, da stehe ich immer schlechter.
Quizmas.
Ich werde heute noch, für die Klitoris-Geschichte werde ich noch schief angeguckt.
Okay. Ja, heute gibt's mal wieder eine Top-3-Geschichte, lieber Klaas. Kein Quiz und mit ein bisschen Augenzwinkern gibt es heute eine besondere Episode und zwar, ist man ja als Therapeut tagtäglich mit Körpern beschäftigt, die uns da präsentiert werden, die wir im Zweifel nur einmal so sehen und dann nie wieder. Auf jeden Fall haben wir schon so an die 1000 Körper und mehr in unseren Händen gehalten. Und durch die aktuelle Tätowierungswut, die es in Deutschland gibt, gibt es natürlich auch witzige Tätowierungen, die die Leute so mit sich rumtragen. Und heute gibt es die Top 3 der lustigsten Tattoos, die wir in unserer Behandlungszeit so gesehen haben, lieber Klaas. Hast du da Erfahrung mit?
Auf jeden Fall. Ich habe auf meinem 3. Platz jemanden, der eine Hommage an das Hamburg der 90er und 2000er Jahre tätowiert hatte. Und zwar war da drauf tätowiert die Astra-Stube, Kneipe, die du vielleicht auch schon des Öfteren frequentiert hast, unter der Sternbrücke in Hamburg-Altona. Die Sternbrücke war auch teilweise mit drauf. Dann war das Cover von dem Beginner-Album Bambule da auch mit reingewoben. Irgendwas von 5-Sterne-Deluxe da noch mit rein. Und ich habe mir das so betrachtet, so während der Behandlung, und bin da so ein bisschen, empathisch geworden, so ein bisschen rührselig an so die Zeiten gedacht, weil das halt auch so ein bisschen meine Zeit war, so so die Jugend gehabt und dann halt eben bestimmte Musik gehört und sich da rumgetrieben in Hamburg. Und ich glaube, es war sogar auch der Blaue Peter war da auch noch irgendwie mit drauf. Ich weiß gar nicht, gibt es die Kneipe noch? Hamburger Berg,
glaube ich. Ist mir nicht bekannt,
Okay, ja, das ist ganz am Ende vom Hamburger Berg gewesen. Ja, das fand ich beeindruckend.
Ja, ich muss sagen, die witzigsten Tattoos habe ich in meiner Physiotherapiezeit im Krankenhaus gesehen, weil da durchaus Menschen dann auch irgendwie sich präsentierten, die eigentlich gar nicht darauf vorbereitet waren. Es ist ein bisschen abgeflacht seitdem, aber damals waren wirklich witzige Sachen dabei. Unter anderem hatte ich und das ist mein Platz 3, ein LKW-Fahrer, klassisch, klischee-mäßig, Unterarm tätowiert, und der hatte so einen Lorbeerkranz, wo drin so ein Spiegel war, und dieser Lorbeerkranz war in Form eines Herzens, und da drin stand mal irgendein Name, und dieser Name war aber so richtig schlecht mit so einem schwarzen Balken übertätowiert, und oben rechts in diese Ecke von diesem Kranz war ein neuer Name eintätowiert. Aus Regine wurde dann Angelika gemacht oder sowas. Das war so richtig schlecht verschlimmbessert. Also überlegt euch gut, ob ihr den Namen eures Liebsten euch irgendwo hintätowiert. Das kann im Zweifel Terz besorgen. Das ist mein Platz Nummer 3. Ja, und Platz Nummer 2, lasse ich gleich mal folgen, muss ich ehrlicherweise sagen, ist kein echtes Tattoo gewesen. Und zwar habe ich hier in meiner Praxis in Hamburg erlebt. Das war, sage ich, ich glaube, soweit kann ich gehen. Das war ein Reeder, also durchaus auch ein seriöser Typ, der normalerweise mit Anzug und gestriegelten Klamotten zur Behandlung kam, und eines Tages kam er dann auch wieder und zog sein Hemd aus, weil wir an den Oberkörper gegangen sind, und dachte so, fuck, jetzt muss ich mich ja nochmal schämen, und hat das Hemd ausgezogen, und der war am Wochenende vorher mit seinen Jungs zu seinem Junggesellenabschied unterwegs und hatte so einen behaarten Oberkörper, und darauf war so ein Abzieh-Tattoo geklebt, wo Doppelsitzer drauf stand und dann ein Pfeil nach unten und ein Pfeil nach oben. Und der Typ war dann relativ witzig und sagte, ja, das haben die Jungs gemacht, so bla bla. Und ich krieg's nicht mehr runter, weil es sich so an den Haaren festgeklebt hatte. Und hat mir dann hinterher nochmal per Mail geschrieben, dass irgendwie so ein Lady-Shaper von seiner zukünftigen Frau jetzt Abhilfe geschaffen hat. Auf jeden Fall war das schon witzig, weil er damit eigentlich gar nicht gerechnet hatte, dass er das nochmal irgendwo präsentieren musste. Das ist mein Platz 2.
Ja, okay, ja. Aber du hast ihn für die Hochzeit fit gemacht, das finde ich gut.
Auf jeden Fall, ja.
Mein zweiter Platz ist jemand, der auf seinem linken Handrücken die Worte Hals-Maul geschrieben hat. Und zwar Hals wie der Hals, H-A-L-S. Okay. Und er hat es mal gestochen. Es sah auf jeden Fall ein bisschen krakelig aus, also nicht die sauberste Handschrift, aber dafür relativ präzise. Also der Stich, die Schrift war dann doch recht dünn und recht gut nachvollziehbar. Okay. Da hat er meinen Respekt geerntet, auf jeden
Fall. Aber ihr seid nicht näher drauf eingegangen.
Ja, so ein bisschen. Wir haben halt so ein bisschen drüber gesprochen, halt.
Das hättest du Bekanntschaft gemacht mit seiner Faust wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich schon. War so ein bisschen Klassiker, irgendwie jung gewesen, nicht so drüber nachgedacht über die Konsequenzen, sondern sich selber auf den Arm tätowiert. Ist nicht im Knast passiert, sondern in Freiheit.
Okay. Ja. Plaza Nummer 1, wirklich könnte ich mich täglich königlich drüber amüsieren, geht diesmal an eine Frau, die sich irgendwann mal an verschiedenen Körperregionen tätowieren lassen hat, aber dann so ein bisschen die Kontrolle über ihr Körpergewicht verloren hat. Und sie hatte seitlich an der Flanke vom Rumpf ein Bild von Elvis Presley, so wie er im Mikro steht und singt so in seiner Montur. Und darüber ein Bild von, ich glaube, von irgendeinem verlorenen Hund, den sie mal hatte, so ein Chihuahua mit so langen Ohren. Und jetzt war es so, dass sie massiv an Körpergewicht zugenommen hat und dadurch so Falten entwickelt hat. Und dadurch ist der Chihuahua Richtung Elvis gerutscht und der Hautlappen hat sich so eingezogen, sodass auf dem Elvis-Körper nun der Chihuahua-Hund zu sehen war.
Krass, das war wirklich, wie das so konfluiert.
Bild für die Götter, mein Gott. Also, ja, das war definitiv das Witzigste, was ich jemals gesehen habe.
Ja, ja. Mein Top 1-Tattoo ist noch gar nicht so lange her, das war vor wenigen Wochen. Ein Typ mit einem riesen Leibesumfang, also richtige Kiepe vor sich hergetragen, richtig ordentlicher Bauch und auch der Brustkorb so richtig groß, also echt ein Oberkörper wie ein Fass so. Und der hatte auf seinem ganzen Oberkörper Odin tätowiert. Der einäugige Odin, wie er auf einem Gaul reitet, ein Schwert in der Hand schwingt, die Raben kreisen um ihn herum. Unter den Hufen seines Pferdes werden irgendwelche Orks oder irgendwelche Gnome zertrampelt und dann auch irgendwelche krassen Kreuze da so drauf. Ich glaube, es sind keine verfassungsrechtlich verfolgten Symbole drauf gewesen. Aber irgendwie auch ein witziger Typ, mit dem habe ich mich so ein bisschen unterhalten. Und der ist dann, lag auf der Behandlungsbank, ist eingepennt währenddessen. Und genau zu dem Zeitpunkt hatte ich ein Gerüst vor der Praxis stehen. Da wurden die Außenjalousien eingebaut. Und als der Typ da lag und eingepennt ist auf der Behandlungsbank, kamen die Handwerker von außen, haben die Außenjalousien angebaut und konnten halt perfekt in meinen Raum reingucken. Okay. Die haben über meine Schulter auf meine Patienten geguckt. Und ich habe so gehört, wie die sich da erstmal so, haben so Witze gemacht und dann sind die halt hochgeklettert auf dem Gerüst und konnten dann reingucken. Dann habe ich so, oh, dann sind sie ruhig gewesen und so. Und nach der Behandlung, als der Patient dann raus war und so, habe ich Fenster aufgemacht, gesagt, ja, Außenjalousien, sind die drin und so, passt das alles? Und die so, ja, passt alles, mach mal an, mach mal aus und so. Und dann war immer der Typ, sag mal, dein Patient eben, war da von der Wehrmacht oder was?
Oh Gott.
Ja, ein bisschen grenzwertig, aber ich glaube, es waren keine verfassungsschutzrechtlichen Sachen da drauf, die ich hätte melden müssen oder sowas. Ja, auf jeden Fall, das ist mein top skurriles
Tattoo. Ja, ist schon crazy. Ich habe es mir mittlerweile abgewöhnt, mich mit Leuten über ihre Tattoos zu unterhalten, weil es manchen
auch... Ja, ist auch krass persönlich.
Ja, ja, total. Ja, manchen ist es echt unangenehm. Ja. Früher war ich da mehr so drauf, aber manchmal kann ich es mir auch nicht verkneifen irgendwie, und wenn sie dann irgendwo was haben und dann sage ich, ist ja gut, hier habe ich schon den Kopf vom Raben, und wenn ich da ins Auge drücke, bin ich genau auf der anatomischen Struktur, und dann müssen immer alle lachen und denken,
kann man sich genau, das habe ich auch erfahren, wo kann man sich das gut merken,
die Schmerzpunkte sind. Ja, okay, ja. Witzige
Tattoos. Ich auch das, eine Sache noch, eine, was ich auch des Öfteren gesehen habe, ich bin ja ein bisschen des Chinesischen mächtig, habe zwei Semester lang die ganzen Zeichen und die ganze Sprache gelernt, und da sieht man auch des Öfteren echt schlecht geschriebene Schriftzeichen oder verkehrt rum tätowierte Schriftzeichen. Das ist auch nicht
so. Ich hatte mal einen Mannschaftskollegen, der sich auf Chinesisch seinen Lieblingsfußballverein Schalke 04 tätowiert haben soll. Und wir haben ihn immer aufgezogen, dass er Schweinefleisch die Sauer da stehen hat. Aber es konnte halt keiner nachvollziehen so richtig. Ja, das war auch mal so ein Trend mit diesen chinesischen Schriftzeichen, mein Gott.
Ja, gut.
Okay, Klaas, wir haben noch eine Playlist zu befüllen, die Musikantenknochen-Playlist. Was hast du für Tracks für diese Woche drauf?
Ich beziehe mich auf die aktuelle Zeit, und zwar haben wir ja das Osterfest hinter uns. Für manche ist das ein christliches Fest, für manche ein heidnisches Fest. Für den amerikanischen Rapper Afro Man ist es auch ein tolles Fest. Denn es, wie gesagt, wenn du mal schwere Zeiten in deinem Leben durchmachen musst, hör dir einfach Afro Man an und es wird dir wieder besser gehen. Der hat ein Gospel vertont, wo es auch um Jesus geht, der dieser Tage auferstanden ist, vor 2022 Jahren. Der Song heißt Hush.
Alles klar.
Und richtig gut. Ja, die Afro Man Gospel Version.
Okay. Ich beziehe mich auf den Nierenstein, der mich irgendwann mal erwartet und der mir dann wahrscheinlich übelste Schmerzen bereiten wird.
Das ist sicher.
Und das Ganze hat Method Man schon mal vertont mit dem Song Bring the Pain, und der kommt auf die Playlist. Ja, und ansonsten packe ich noch, musste ich dieser Tage nochmal an unsere glorreichen Zeiten, als wir zur Osteopathie-Ausbildung gefahren sind, denken. Und manchmal habe ich dich ja abgeholt irgendwie von irgendeinem S-Bahnhof und habe die letzten Meter dich mit zur Penne gebracht. Und meistens war das an irgendeinem Samstag oder Sonntag, wo wir noch ziemlich verkatert vom Abend davor waren. Und ich dich in meinem dann klapprigen, in meiner klapprigen A-Klasse irgendwo hingegurkt habe. Und dann haben wir aber immer fett laut Mucke gehört und sind da beide, haben Action Bronson kennen und lieben gelernt. Oh, und yeah. Da packe ich natürlich Easy Rider auf die Playlist. Ein Song, den man richtig gut laut pumpen kann und der mich an unsere Fahrerei zur Osteopathie-Schule erinnert, lieber Klaas.
Diesen Song, ich liebe diesen Song, der läuft ja so oft in der Wohnung hier bei uns zu Hause. Das ist für mich auch so ein bisschen dieser Freiheitssong, also während dieser schrecklichen Lockdown-Phase und so, wo alles verboten war, habe ich den Song einfach oft richtig laut gehört und so dieser Typ, wo er noch so fett war und so, der verkörpert für mich echt Freiheit, der Typ. So dieses Gefühl auf jeden Fall. Deswegen super, super Song, der wäre früher oder später auf jeden Fall von mir auf der Playlist gelandet. Mhm. Ich pack noch Nirvana im Blumen rauf, weil es um den Frühling geht, dass das Leben wieder aufblüht. Das wird in dem Song besprochen. Und mein letzter Song, ein bisschen was Düsteres, der Song Sahara in der Slow-Version von Hanson, weil wir die letzte Zeit mit Sahara, mit rotem Staub aus der Sahara, hier im Norden in Hamburg zu kämpfen haben.
Mhm. Hanson, die mit Mbab?
Ja, die Hanson, genau, ja. Nee, die heißen ähnlich. Ich bin auch schon darüber gestolpert. Ich weiß gar nicht genau, wo die herkommen. Ist auf jeden Fall ein bisschen was Elektronischeres und ein bisschen was Düstereres.
Alles klar, Mann. Ja. Mein letzter Track, und damit leiten wir dann zur osteopathischen Kette heute über, ist I'm a Train von Albert Hammond. Ein gut laune Track. Und ja, der Zug geht jetzt in meine Richtung. Klaas, was hast du mir heute für eine Kette vorbereitet?
Ich wollte heute streng bei den Viszera bleiben, deswegen musst du mir eine Kette basteln, die von der Blase startet, die Blase zum Pipi machen und zum Dickdarm rübergehen soll. Vielleicht so in Richtung Verstopfung auch.
Okay, das ist ja durchaus relativ nah. Wie mache ich das denn mal? Also Blase sitzt ja hinterm Schambeingelenk und ist, je nachdem ob männlich oder weiblich, dann vor der Prostata oder der Gebärmutter. Dahinter kommt Ende des Dickdarms Rektum und dann kommt hinten das Kreuzbein. Und diese Strukturen sind alle über diese Delbett-Faszie miteinander verbunden und in Reihe und Glied gehalten. Und jetzt sagen wir mal, die Blase ist irgendwie entzündet, hat eine Spannung, es zieht sich da was zusammen. Da gibt es einen Zug über diese Faszie an das Sacrum. Und ein Teil des Dickdarms, der Enddarmbereich und der absteigende Teil des Dickdarms ab dem Kennon-Böhmschen Punkt wird ja durch die Nervi Splanchnici Pelvici innerviert. Und die kommen aus, wenn ich mich nicht irre, S2 bis S4 des Sacrums. Und jetzt sagen wir mal so, Blase zieht an Fascia Delbet, das zieht am Sacrum, das irritiert die austretenden Nerven und das führt zu einer nervalen Fehlansteuerung des Dickdarms ab dem Kennon-Böhmschen Punkt. Klaas, was ist der Kennon-Böhmschen Punkt?
Das ist der Punkt im rechten Unterbauch, den Endpunkt der Vagus-Innervation bezeichnet.
Genau. Es ist, glaube ich, eher der linke Oberbauch, wenn ich mich nicht irre. Also es ist der untere Teil, das letzte Drittel des Dickdarms. Ja, ja. Also das ist interindividuell auch immer ein bisschen unterschiedlich.
Lass mich hier erwischen.
Alles gut, alles gut. Ja, das ist meine Kette. Ich glaube, da kann man von der Blase Richtung Dickdarm gehen. Und wenn dieser Bereich nicht gut innerviert wird, dann wird der Darm zum Beispiel träge. Und das könnte zum Beispiel zu Verstopfung oder dergleichen führen.
Ja,
soweit.
Wunderbar.
Lieber Klaas, ich wünsche dir viele lustige Tattoos und eine erfolgreiche Woche und freue mich dann zur 10. Folge. Vielleicht setzen wir uns hier mit einem Glas Champagner oder Sekt oder Sprudelwasser voreinander hin und hören uns mal an, was die Menschen so für Fragen an dich und mich haben.
Ja, das machen wir auf jeden Fall. Dann sehen wir uns zur 10. Jubiläumsfolge.
Alles klar, bis dahin.
Bis dahin.